So, hier kommt unsere allzeit bereite Sharanagati Tape Ministry, die sich keine Lecture entgehen lässt. Das, im Srimad Bhagavatam gibt es ein schönes Beispiel, was übrigens in dieser Form auch in anderen Traditionen vorkommt. Das Beispiel, was uns zeigt, wie wichtig Loslösung ist, ist das Beispiel von der Goldgewinnung. Wenn wir Gold haben, ist es zum Anfang noch verbunden mit niederen Metallen wie Eisenerzen und so weiter. Wenn ich aber das Feuer anstelle unter dieses Gold, wird sich das Gold von den niederen Eisenerzen trennen durch die Hitze. So kann auch durch die Hitze der Loslösung, Tapas nennt man das, eine bestimmte Form von Hitze wird erzeugt, die Neigung von uns genommen werden, die materielle Welt im vollen oder dezenten Ausmaß zu genießen. Danke, dass das jetzt auch so bestätigt wird von den entsprechenden Naturgeräuschen. Das ist gut. So, wir wollen uns jetzt mit der Anrufung aus... Wenn jetzt jedoch Entsagung ausgeübt wird, oder sagen wir einmal Loslösung, ohne Wissen, ohne spirituelle Freude, dann ist es nicht sehr gut. Dann wird das Herz hart und es wird verstellt und wir werden nicht erleuchtet werden durch diese Entsagung, sondern traurig und in die Erscheinungsweise der Unwissenheit gestürzt. Nicht? Deswegen ist es ganz wichtig, dass man spirituelles Wissen im Herzen hat, denn ohne spirituelles Wissen ist Entsagung eine Tortur. Ich wurde einmal vom Wiener interviewt, eine Zeitschrift, die nicht für ihre, sagen wir mal, zurückhaltende Sexualmoral bekannt ist. Und das Thema, was, wie wir das gemacht haben, Zölibat, Weg zur höchsten Ekstase oder entsetzliche Tortur. Nicht? Für einen Menschen, der nicht im spirituellen Wissen oder in spiritueller Freude situiert ist, ist Entsagung meistens Tortur, habe ich da argumentiert. Er kann das nicht ausüben. Aber jemand, der in transzendentaler Ekstase verankert ist, wie ihr alle, er freut sich über Möglichkeiten zur Loslösung und wird dadurch, weil er weiß, dass jetzt das Gold gewonnen wird, worum es ihm geht oder ihr geht, das Wort an dem. Gut, Hare Krishna. Jetzt müssen wir also viel spirituelles Wissen aufnehmen in dieser Vorlesung und ich hoffe, dass es gelingt, ein paar spirituelle Dinge zu machen. Wir lesen aus der Upanishad, aus den Upanishaden. Eines davon ist die Ishopanishad. Wir haben schon bereits Ishopanishad übersetzt. Das Wissen, was uns näher bringt der höchsten Persönlichkeit Gottes. Upanishad, das Wort Upanishad hat auch eine fantastische Bedeutung. Es bedeutet, setz dich näher hin. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle jetzt verrückt, sondern ist die Unterweisung, die der spirituelle Meister seinem Schüler gibt. Setz dich näher hin, komm näher und hör jetzt mal zu. Jetzt wird spirituelles Wissen gesagt. Schönes Konzept, nicht, Hermann? Setz dich näher, also komm näher dem spirituellen Wissen. So, der erste Vers in der Ishopanishad ist ein sogenanntes Mangalachana. Mangalachana heißt eine glücksverheißende Anrufung. Und wir werden diesen Vers zusammen chanten. Schade, dass ihr... Habt ihr Ishopanishads eigentlich da? Wer hat noch eine Ishopanishad mitgebracht in seinem Reisegepäck? Wir haben gerade zwei Ishopanishads aus unserem Wagen ins Karuna Bhavan gestellt, weil wir das noch nie wussten. Also keiner, dann bin ich im... dann müssen wir es irgendwie so machen. Ihr müsst mir einfach sehr genau jetzt zuhören, damit ihr es wiederholen könnt. Om Purnam Ada Purnam Idam.
Om Purnam Ada Purnam Idam.
Punat Purnam Udachate.
Punat Purnam Udachate.
Punasya Punamadaya.
Punasya Punamadaya.
Punameva Vashishyate.
Punameva Vashishyate.
Ja, sehr gut. Übersetzung. Der persönliche Gott ist vollkommen und vollständig. Und weil er völlig vollkommen ist, sind alle Dinge, die von ihm ausgehen, wie zum Beispiel dieser Regen, nein, wie zum Beispiel die vor uns manifestierte Welt als vollständige Einheiten vollkommen ausgestattet. Was immer vom vollständigen Ganzen hervorgebracht wird, ist ebenfalls in sich selbst vollständig. Weil er der vollständige Ganze ist, oder das vollständige Ganze ist, bleibt er die völlige Ausgeglichenheit, obwohl so viele vollständige Einheiten von ihm ausgehen. Ein sehr zunächst einmal kryptisch wirkender Text, aber lasst uns in die Erläuterung hineintauchen. Das vollständige Ganze oder die absolute Wahrheit ist der vollständige persönliche Gott. Die Erkenntnis des unpersönlichen Brahman und auch die des Paramatman oder der Überseele ist eine unvollständige Erkenntnis des absoluten Vollständigen. Der höchste persönliche Gott ist Satchit Ananda Vigraha. Die Erkenntnis des unpersönlichen Brahman bedeutet nur die Erkenntnis seines Sat-Aspektes oder seines Aspektes der Ewigkeit, und die Erkenntnis des Paramatma oder der Überseele bedeutet die Erkenntnis seiner Sat- und Chit-Aspekte oder seiner Aspekte der Ewigkeit und des Wissens. Die Erkenntnis des persönlichen Gottes aber umfasst die Erkenntnis aller transzendentalen Aspekte, nämlich Satchit und Ananda. Da kommt noch die Glückseligkeit hinzu. Wenn man die höchste Person erkennt, erkennt man diese Aspekte in vollendeter Gestalt oder Vigraha. Das vollständige Ganze ist daher nicht
ohne Gestalt.
Ohne Gestalt, formlos.
Sehr gut.
Wäre er formlos oder in irgendeiner Hinsicht geringer als seine Schöpfung, könnte er nicht vollständig sein. Kann man mich akustisch eigentlich verstehen oder wäre die Maxime aus hilfreich? Also für mich wäre das unglaublich hilfreich, weil ich nicht so... Wer geht da los? Da geht eine Person los. So. Das vollständige Ganze, der persönliche Gott, birgt in sich ungeheure Kräfte, die alle ebenso vollständig sind wie er. Zum Beispiel die materielle Natur. In Kalifornien hat es so geregnet, dass in der Mitte von Kalifornien ein großer See entstanden ist, mit 160 Kilometer Längs- und Breitseite. Und die Kirchentürme waren alle unter Wasser, 30 Meter tief. Das wäre ja mal toll zur Abwechslung, wenn das auch hier geschehen würde. Dann würden wir wenigstens was erleben. Hoffentlich nicht. Mein lieber Scholli. Na sowas. Kann man schwer übersetzen. Das vollständige Ganze, der persönliche Gott, birgt in sich ungeheure Kräfte. Stimmt. Die alle ebenso vollständig sind wie er. Die vor uns manifestierte Welt oder die materielle Schöpfung ist daher ebenfalls in sich vollständig. Die 24 Elemente, aus denen unser materielles Universum vorübergehend manifestiert ist, sind so beschaffen, dass sie alles für die Instandhaltung und Unterhaltung des Universums Notwendige hervorbringen. Keine andere Einheit im Universum braucht eine gesonderte Bemühung zu unternehmen mit dem Versuch, das Universum zu erhalten. Das Universum bewegt sich nach seinem eigenen Zeitplan, die durch die Energie des vollständigen Ganzen festgelegt ist. Und wenn die vorgesehene Zeit abgelaufen ist, wird diese vorübergehende Manifestation durch die vollständige Einrichtung des Vollständigen vernichtet. Zum Beispiel, wenn das Universum vernichtet wird, dann regnet es und hört nicht mehr auf. Erst kommt die Sonne im Universum und der Erde total nahe und setzt es an diese Welt in Brand und dann regnet es und regnet es. Und das heißt, so, dass es so stark wird in dem Regen, dass alles unter Wasser gesetzt wird, selbst die niedrigen Planetensysteme. Ich würde sagen, gib mir einfach das Mikrofon, dann geht es wesentlich schneller. Ja.
Ja, vielleicht sollten wir es dann eher hier draufstellen, dass nicht die ersten rein. Und jetzt ein bisschen schräg, dass also nicht ein gleichmäßig verteilter Schall geht oder irgendwie wieder geht. Ja, und dann die Tonqualität ist ja überhaupt nicht sehr genau, ein bisschen was müsste man reintun. Schön. Also ich glaube, das ist wesentlich einfacher für euch und auch für mich, das so zu machen. Mit den vollständigen Einheiten, das heißt den Lebewesen, sind alle Möglichkeiten gegeben, damit sie das vollständige Ganze erkennen können. Alle Arten der Unvollständigkeit werden erfahren, weil das Wissen vom vollständigen Ganzen unvollständig ist. Die menschliche Lebensform ist eine vollständige Manifestation des Bewusstseins des Lebewesens. Und man erlangt diese Form, nachdem man im Kreislauf der Geburten und Tode 8.400.000 Arten des Lebens durchwandert hat. Wenn das Lebewesen seine Vollständigkeit innerhalb des vollständigen Ganzen im gegenwärtigen Leben als Mensch, das mit vollem Bewusstsein gesichert ist, nicht erkennt, verliert es die Möglichkeit, seine Vollständigkeit zu erkennen und wird durch das Gesetz der materiellen Natur erneut in den Evolutionskreislauf geworfen. Weil wir nicht wissen, dass in der Natur eine vollständige Versorgung, oder besser, weil wir nicht wissen, dass in der Natur eine vollständige Vorsorge für unsere Erhaltung getroffen ist, machen wir uns unter Anstrengungen die Schätze der Natur nutzbar, um ein sogenanntes erfülltes Leben der Sinnenfreude zu genießen. Weil sich das Lebewesen des Sinnenlebens nicht wirklich erfreuen kann, ohne mit dem vollständigen Ganzen verbunden zu sein, gilt das irregeführte oder das irreführende Leben der Sinnenfreude als Täuschung. Die Hand eines Körpers ist nur so lange eine vollständige Einheit, wie sie mit dem vollständigen Körper verbunden ist. Wenn die Hand vom Körper abgetrennt ist, mag sie noch wie eine Hand aussehen, doch besitzt sie im Grunde keine der Kräfte einer Hand. In ähnlicher Weise sind die Lebewesen winzige Teilchen des vollständigen Ganzen. Doch solange sie vom vollständigen Ganzen abgetrennt sind, kann eine trügerische Vorstellung der Vollständigkeit sie nicht voll befriedigen. Die Vollständigkeit des menschlichen Lebens kann nur erkannt werden, wenn man sich im Dienst des vollständigen Ganzen betätigt. Alle Dienste in der Welt, mögen sie sozialer, politischer, gemeinschaftlicher, internationaler oder selbst interplanetarischer Art sein, werden unvollständig bleiben, bis sie mit dem vollständigen Ganzen verbunden sind. Wenn alles mit dem vollständigen Ganzen verbunden ist, werden die verbundenen winzigen Teilchen ebenfalls in sich selbst vollständig. Damaum Vishnu Praya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyati Shatarine
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Bitte spricht einmal den Text, nachdem wir jetzt als Anrufung heute das als Einleitung auch hören. Der persönliche Gott ist vollkommen und vollständig.
Der persönliche Gott ist vollkommen und vollständig.
Und weil er völlig vollkommen ist,
sind
alle Dinge, die von ihm ausgehen, wie zum Beispiel die vor uns manifestierte Welt, als vollständige Einheiten vollkommen ausgestattet.
Als vollständige Einheiten vollkommen ausgestattet.
Weil die Welt von einem vollkommenen Quelle kommt, ist sie in sich selbst auch vollkommen ausgestattet. Was immer vom vollständigen Ganzen hervorgebracht wird, ist ebenfalls in sich selbst vollständig. Weil er das vollständige Ganze ist, bleibt er die völlige Ausgeglichenheit. Obwohl so viele vollständige Einheiten von ihm ausgehen. So Shri Prabhupada erklärt diesen Text, indem er die vollständige höchste Persönlichkeit Gottes erklärt. Es gibt drei Aspekte dieser höchsten Persönlichkeit Gottes, die alle verschiedene, sagen wir einmal, Qualitäten Gottes haben. Wer kann sich erinnern an diese drei Aspekte der höchsten Persönlichkeit Gottes? Brahman, Paramatma und Bhagavan. Brahman hat welchen Aspekt? Sat, was bedeutet das?
Lebendigkeit, ja.
Gut. Ihr müsst euch immer in dem, was ihr tut, um eine gewisse Ästhetik bemühen. Das muss einem Devotee einfach in Fleisch und Blut legen. Aber das wird schleichen. Dann gibt es den Paramatma-Aspekt, der welche beiden Qualitäten in sich beinhaltet? Sat und Chit, Ewigkeit und Wissen, die Überseele im Herzen eines jeden, so sagt Krishna, ist die Quelle von Wissen, auch von Vergessen, kann das Wissen rauben, nicht? Wenn wir manchmal zum Beispiel sehr vergesslich sind, dann ärgern wir uns nachher mit, ich habe mich doch eigentlich an das erinnern können, aber warum habe ich mich nicht erinnert?
das Wissen war in dem Augenblick einfach nicht da. Warum ist das Wissen nicht da? Weil wir nicht den, der Wunsch nicht stark genug ist. Wenn ihr mit chronischer Vergesslichkeit zu tun habt, liegt es daran, dass der Wunsch, den Dienst zu Krishna auszuüben, nicht stark genug ist, oder nimmt Krishna das Wissen weg. Dann haben wir vielleicht Wissen von allen möglichen Dingen, aber es ist uns nicht zugänglich. So, Krishna regiert als Überseele über dieses Wissen, was er uns einmal gibt und einmal auch nimmt. Und als letztes haben wir die höchste Persönlichkeit Gottes Brahma, Bhagavan, die drei Qualitäten von Sat, Chit und Ananda hat, Glückseligkeit hat. Er ist eine, die total glückselige Persönlichkeit Gottes, die sich in ewigen glücklichen Spielen beschäftigt. So hat Krishna, Prabhupada also das vollständige Ganze erklärt. Es hat drei Aspekte, die drei, die nacheinander drei Eigenschaften hat. Krishna hat all diese drei Eigenschaften und deswegen wird er als die höchste, als der höchste Gott beschrieben. Ein wichtiger zweiter Punkt, den ich hier raus nehmen möchte, ist, dass auch wir als Lebewesen eine Vollkommenheit in uns bergen. Wir sind Teile der höchsten Persönlichkeit Gottes und besitzen als Teile dieser höchsten Persönlichkeit Gottes eine inhärente Vollkommenheit. Allerdings haben wir diese Vollkommenheit nur in Verbindung mit Krishna. Das Beispiel, was Srila Prabhupada oft zitiert hat aus dem Vishnu Purana, sind die Funken in einem Feuer. Die Funken in einem Feuer glühen nur so lange, wie sie auch im Feuer drin sind. Sonst verlöschen sie. So können wir unsere Vollkommenheit, unsere spirituelle Vollkommenheit, eigentlich nur in Verbindung mit Krishna erfahren. In dem Augenblick, wo diese Verbindung mit Krishna abreißt, werden wir sofort von Unvollkommenheit bedeckt. Srila Prabhupada hatte hier das etwas gruselige Beispiel von einer Hand gegeben, die ihre Verbindung zum Körper verliert und somit abgetrennt ist. Sie mag noch so aussehen wie eine Hand. Deswegen hat man halt auch so ein gruseliges Gefühl, wenn man sie auf dem Boden sieht, wie sie vielleicht noch so durch nervöse Zuckungen bedingt auf uns zukommt. Sie mag noch so aussehen wie eine Hand, aber eigentlich hat sie nicht die Kräfte einer Hand. Sie kann nicht den Becher dem Mund zuführen und sich nicht ein paar Kartels anfassen und nicht auf entfernte Objekte zeigen und so weiter. Sie ist eigentlich praktisch gesehen ihrer Handhaftigkeit beraubt, ihrem Handsein beraubt. Ne? So ist es auch mit dem Lebewesen. Wenn wir getrennt werden von Krishna, sind wir eigentlich dieser inhärenten Vollkommenheit beraubt. Wir sind dann nicht mehr in uns vollkommen. Habt ihr hier hiervon schon Erfahrung machen können? Ja? Ich glaube, wir können es am leichtesten verstehen, wenn wir unseren Zustand verstehen, wenn wir im Krishna-Bewusstsein sind. Und dann, wenn wir aus diesem Krishna-Bewusstsein herausfallen, dann ist plötzlich nicht mehr unsere Vollkommenheit als spirituelle Wesen gegeben. Wir machen uns Sorgen, wir machen uns Ängste, wir sind vielleicht von verschiedenen Symptomen einfach des abgetrennten Daseins gekennzeichnet. Das heißt, in einem der Sanghitas, dass es 18 Unvollkommenheiten gibt, von denen die Furcht und Dasein das Stärkste ist. Was wird aus mir werden? wie werde ich klarkommen und so weiter, die in dem Augenblick einsetzen, diese Unvollkommenheiten, so wie wir vom vollkommenen Ganzen Trennung verspüren. Automatisch. Das passiert sofort. Deswegen muss es das Ziel und sagen wir mal der Wunsch eines eines Menschen sein, immer in Verbindung mit dem Herrn zu sein, denn so wie diese Verbindung abreißt, ist es leidvoll. Das ist eigentlich die Lektion aus dieser Anrufung. Der persönliche Gott ist vollkommen und vollständig, und weil er völlig vollkommen ist, sind alle Dinge, die von ihm ausgehen, wie zum Beispiel die vor uns manifestierte Welt, als vollständige Einheiten vollkommen ausgestattet. Auch wir sind vollkommen ausgestattet. Aber so wie diese natürliche Verbindung abreißt, setzt Unvollkommenheit ein. Nun, im ersten Mantra hören wir, was es bedeutet, in diesem Bewusstsein vom vollkommenen Ganzen zu handeln. Das ist praktisch eine Art spirituelle Anweisung, die die Ishopanishad gibt, was wir tun können, um diese Verbindung zu Krishna immer zu verspüren und sie nie zu verlieren. Ich möchte euch bitten, mit mir zusammen das Sanskrit zu chanten. Ishavasya midam sarvam
Ishavasya idam sarvam
Yatkincha jagatyam jagat
Yatkincha jagatyam jagat
Tena tyaktena bunjita
Tena tyaktena bunjita
Magrita kasya svittanam
Magrita kasya svittanam
Der Herr beherrscht und besitzt alles Beseelte und auch Unbeseelte im Universum. Der Mensch soll daher nur die Dinge annehmen, die er braucht und die ihm als Anteil zur Verfügung gestellt sind. Er soll nicht andere Dinge nehmen, weiß er wohl, wem sie gehören. So, dieses Prinzip hat Srila Prabhupada oft als Ishavasya-Prinzip gekennzeichnet, als das Prinzip der Verbindung mit dem höchsten Herrn. Ein Mensch, der gottesbewusst wird, erkennt in seinem Leben an, dass alles, weil es von Krishna ausgegangen ist, auch von Krishna besessen wird und von Krishna beherrscht wird. Solch ein Mensch ist sehr, sehr bedachtsam mit der Schöpfung und geht höchstens als Verwalter mit der Schöpfung um. Srila Prabhupada gab das Beispiel von einem Haus. Das Haus ist gemacht worden von, wie soll ich mich ausdrücken, von einem Handwerker, dem bestimmte Materialien zur Verfügung gestellt wurden. Der Handwerker kann jedoch, weil er mit den Materialien ein Haus gemacht hat, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, nicht von sich beanspruchen, dass ihm das Haus jetzt gehört. So ist es auch mit allen Dingen, die in der Welt vorkommen. Wir haben einen physischen Körper und wir manifestieren mit dem physischen Körper etwas. Wir haben zum Beispiel Autos oder Tempel und so weiter. Das sind immer noch Krishnas Autos und Krishnas Tempel, genauso wie dieser Körper. Denn das sind Dinge, die uns zur Verfügung gestellt wurden und die wir deswegen in Krishnas Dienst einsetzen. Alle Lebewesen haben durch Krishnas vollkommenes Arrangement so bestimmte Dinge, die sie zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ein gewisses Quota oder ein gewisser Anteil, wie Srila Prabhupada es ausdrückt. Nicht? Dass jeder von uns in dieser Welt wird ja mit bestimmten Bedürfnissen geboren. In dem Augenblick, wo wir in diese Welt hineinkommen, rufen wir schon energisch nach Milch. Nicht? Rebbe, Rebbe, Rebbe. Wir haben sofort ein Bedürfnis und durch das vollkommene Arrangement des Herrn ist auch dann unser Anteil beiseite gestellt. Unsere Mutter hat durch das vollkommene Arrangement des Herrn plötzlich in dieser Zeit etwas biologisch entwickelt oder etwas wird angeschaltet in ihr, was dafür sorgt, dass ein Teil der Nahrung in genau die sie zu sich nimmt, in genau die Milch verwandelt wird, die wir gebrauchen. Nicht ein unglaubliches Phänomen, was dort einsetzt. Der Herr hatte also ein Arrangement gemacht, sodass alle in ihren Bedürfnissen versorgt werden. Alles ist sozusagen da. In dem Augenblick jedoch, wo der Mensch sich mehr nimmt, als ihm von Natur her als Anteil beiseite gelegt wird, tauchen Schwierigkeiten auf. Und es ist interessanterweise in der Schöpfung gerade der Mensch, der immer dieses Problem hat. Die Tiere, die von der Natur regiert werden, haben dieses Problem nicht. Wenn zum Beispiel ein Getreidesack von einem Lastwagen herunterfällt und auf am Straßenrand sind, kommen die kleinen Piplizi? Vögel? Pilitsch, die kleinen Pilitsch. Die kleinen Vögel kommen und holen sich gerade so viel, wie sie brauchen. Der Mensch jedoch sagt, schlau sein und nimmt sich, guckt erst wie ein gemeiner Dieb in die Runde, ob es irgendwie jemand sieht, und dann klaut sich der kosmische Dieb, der Mensch, den ganzen Sack, speichert ihn und zum die Hälfte verrottet, wahrscheinlich in einem stickigen Keller und so. Das ist das Problem, in dem sich unsere heutige Gesellschaft mehr und mehr ausgesetzt sieht, dass die Menschheit einfach nicht zufrieden ist mit dem, was Krishna als Anteil beiseite gelegt hat. Wenn die Menschheit nur zufrieden werden würde, würde es keine Probleme geben, denn das Universum ist als vollkommenes Ganzes ausgestattet. Das ist ein wichtiger Punkt in diesem Ishavasya-Vers. Ich will noch sehen, ob ich jetzt. Nun, das Quota oder der Anteil, der für den Menschen beiseite gelegt ist, ist sehr, sehr interessant in der Erläuterung definiert von Srila Prabhupada. Wir haben also einen Anteil, bestimmte Dinge, die für uns und unsere Bedürfnisse beiseite gestellt sind. Wisst ihr, was der besondere Anteil, die für den Menschen beiseite gelegt ist, ist? Ich will es mal lieber nicht einer ich wäre auch nicht drauf gekommen. Das Besondere, was wir als Menschen haben, ist Möglichkeiten, um Krishna bewusst zu werden. Das ist das ganz besondere Anteil, den das Krishna ausgegeben hat. Für die Tiere ist nur Essen, Schlafen, Verteidigung und Sexualität beiseite gelegt worden. Da gibt es also was zu essen für die und Möglichkeiten, all die anderen Bedürfnisse zu erfüllen. Für den Menschen jedoch ist als ganz besonderer Anteil, als ganz besonderer Schatz, die Möglichkeit beiseite gelegt worden, Krishna bewusst zu werden. Nicht? Menschen sind nicht dafür bestimmt, sich wie Hunde und Katzen zu streiten. Sie müssen intelligent sein, die Bedeutsamkeit und das Ziel des menschlichen Lebens zu erkennen. Die vedischen Schriften wurden für die Menschen verfasst. So, wir haben also so eine fantastische Möglichkeit. Für uns sind, wenn wir es so wollen, Juwelen beiseite gelegt worden, in Form der vedischen Schriften, in Form der Devotis, die diese Welt umrunden und umwandern, um diese Welt zu einem lebenswürdigen Ort zu machen. Und wir sollten, oder wir können uns diesen Anteilen benutzen. Nun, im zweiten Mantra wird jetzt jemand beschrieben, der in der Lage ist, dieses Ishavasya oder dieses göttliche Prinzip zu verstehen. Ich werde den zweiten Mantra jetzt noch durchnehmen, um dann aufzuhören mit meiner Vorlesung oder mit meinem Teil und euch zu fragen, ob ihr unter Umständen noch Fragen habt. Ich möchte aber genau hier nochmal schauen. Ja, wir sind richtig. Kurvan eveha karmani.
Kurvan eveha karmani.
Jiji vishekchatam samah.
Jiji vishekchatam samah.
Evang tvayi nanyate tosti.
Evang tvayi nanyate tosti.
Bisschen schwierig, ja. Nakarama lipyate nare.
Nakarama lipyate nare.
Übersetzung. Handelt der Mensch immer nur in dieser Weise, kann er danach streben, hunderte von Jahren zu leben. Denn so wird er nicht an das Gesetz des Karma gebunden. Einen anderen Pfad als diesen gibt es für ihn nicht. Hier wird also sehr schön erklärt, wie Sri Krishna, der alles geht von ihm aus und er hat in seiner Güte einen bestimmten Anteil für alle Lebewesen vorgesehen. Wenn man diesen Anteil akzeptiert, sozusagen, oder annimmt, wie Krishna von uns gibt, kann man hunderte von Jahren leben, wird hier gesagt. Was hiermit, also das heißt nicht unbedingt, dass jetzt, sagen wir mal, Leo 400 Jahre alt werden wird, weil sie ein Devoti ist. Das macht es nicht, oder Schrishtikata sogar 399 Jahre auf den Buckel kriegt. Nicht? Nein, was heißt ist, dass ein Devoti, der nach dem, sagen wir mal, der das Arrangement von Krishna annimmt, von dem Kreislauf, von den Karma-Gesetzen befreit wird. Prabhupada sagt hier, niemand will sterben, sondern jeder möchte leben, solange er sich noch dahin schleppen kann. Diese Neigung ist nicht nur beim Einzelnen zu beobachten, sondern auch bei Gemeinschaften, Gesellschaften und Nationen. Also, doch man muss sterben, sagt er, und diesen Vorgang bezeichnet man als Seelenwanderung. Diese Wanderung ist auf Karma Bandhana oder Bindung an das eigene Tun zurückzuführen. Nun, jemand, der in Krishnas vollkommenen Arrangement lebt, wird von Karma Bandhana, der Fessel des Karmas, befreit. Und solch eine große Seele kann somit ihren Weg in die Ewigkeit antreten. Das ist mit diesem Vers gemeint. Handelt der Mensch immer nur in dieser Weise, kann er danach streben, hunderte von Jahren zu leben, denn so wird er nicht an das Gesetz des Karma gebunden. Man wird befreit sozusagen. Eigentlich ist spirituelles Leben ganz einfach. Es bedeutet nur, unsere ewige Verbindung mit Krishna aufzunehmen und in dieser Verbindung zu handeln. Einen anderen Weg als diesen gibt es nicht, sagt hier die Ishopanishad. Ja. Hm. solcher Mensch wird also frei von Karma, sowohl dem Guten als auch dem Schlechten, und kommt auf die spirituelle Ebene des Lebens. Dort ist die materielle Welt nicht ein Hindernis, und er wird einfach seinen hingebungsvollen Dienst ausüben, so wie der Herr es will. Lasst uns also in diesem Bewusstsein versuchen zu streben und somit unser spirituelles Leben zur Vollkommenheit erbringen. Ja, das sind also, ist die erste Sektion oder der erste Abschnitt in der Ishopanishad. Es wurde also Krishna beschrieben, dann wurde beschrieben, wie er ein vollkommenes Anteil für uns beiseite gelegt hat, und dann wurde beschrieben, was passiert mit jemandem, der dieses göttliche Arrangement in seinem Leben annimmt und somit ja in der Vollkommenheit des spirituellen Lebens sich aufhält. Morgen werden wir den zweiten Abschnitt der Ishopanishad, die in der Ishopanishad ist, durchnehmen. Dort wird nämlich dann behandelt werden, was mit jemandem passiert, der nicht dieses Anteil beiseite nimmt. Nicht nach diesen Gesetzen lebt. Ich habe in meinem Leben eine Bekanntschaft mit der Getty-Familie gemacht. Die Getty, Paul Getty, wurde der reichste Mann der Welt. Einmal wurde er gefragt, ob er seine Philosophie erklären könnte in einem Interview, und er sagte, ich kann meine Philosophie in einem Wort erklären. Mehr. Wahrscheinlich im Deutsch wäre es, müsste man besser sagen, also im Englischen ist es more, im Deutschen wäre es vielleicht besser, noch mehr zu sagen, also noch mehr. Das ist meine Philosophie. Dieser Mensch ist sicherlich über seinen Anteil hinausgegangen und hat ein sehr, sehr leidvolles Leben gemacht. Einmal hat er eines Morgens, die ganze Nacht konnte er nicht schlafen, da hat er einen Expressbrief gekriegt, und als es aufgemacht hat, hat er den Inhalt weit von sich geworfen und dann einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Es war nämlich das Ohr seines Sohnes, da war da drin. Das war abgeschnitten worden von Entführern, die ein Lösegeld von ihm haben wollten. Madhavananda ist geschockt. Also, das ist jetzt ungefähr mal 100 dein Schock. Da hast du den Schock von Paul Getty. Also, heavy. Das sind Beispiele von. Anyways, wir werden morgen, das wird ein bisschen heavy werden morgen, also da müssen wir ein bisschen heavy Schlucker, der morgen kommt. Nicht? Hare Krishna. Habt ihr zu den Themen, die wir jetzt durchgenommen haben, Fragen, oder vielleicht geht es euch so, wie es manchmal die Devotees gibt, dass sie einfach Fragen schon mitgebracht haben in die Vorlesung und diese stellen möchten, ja?
In der Anrufung wird gesagt, dass man also 8.400.000 Lebensformen durchlebt.
Es gibt aber übrigens 8.400.000 und eine Lebensform. Die eine Lebensform sind die Padayatris, die noch dazukommen.
Ja. Ist das jetzt so gemeint, dass man diese alle durchleben muss? Also jede einzelne? Oder wie besteht die Möglichkeit?
Während man sozusagen durch das materielle Dasein kommt. Ich muss dir ehrlich gesagt sagen, Nishingananda, dass ich nicht weiß, ob die Seele alle einzelnen Lebensformen durchwandert hat. Ob jetzt zum Beispiel ich in all diesen Lebensformen schon gewesen bin. Also ohne Ausnahme. Das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Aber gelebt haben. Mir selber ist zum Beispiel sehr klar, dass ich schon ein Vogel gewesen bin. Ein Greifadler wahrscheinlich. Das weiß ich nicht, da muss ich spekulieren, aber es ist so, ich habe hin und wieder Träume, nicht sehr oft, aber hin und wieder, wo ich im Traume fliege. Und ich weiß genau, wie ich meine Flügel stellen muss, um hochzukommen und um runterzukommen. Also es ist absolut gut. Ich kann segeln im Traum. Also das bringt ja schon Spaß hier irgendwann. Ich weiß sogar intuitiv, wo Aufwinde sind, wo ich fliegen muss, um die Aufwinde, zu warmen Winde, die aufkommen, mitzukriegen im Traum. Und so kriege ich peil die sofort immer an und dann werde ich hochgetragen und schrei Juche im Traum. Nicht? Das wird unglaublich Spaß. War mal ein Vogel. Unglaubliches Konzept. Und obwohl ich das weiß, ich war jetzt in so vielen Lebensformen, bin jetzt in der menschlichen, er wird sehr ernsthaft. Er weiß, da ist was für mich beiseite gelegt. Lass mich diesen großen Schatz heben in meinem Leben. Das sind ja Möglichkeiten für uns, für jeden Einzelnen, vollkommene Möglichkeiten, um völlig Krishna-bewusst zu werden. Ich finde, das ist auch sehr tröstend. Jeder von uns hat vollkommene Möglichkeiten, für seine Situation im Leben vollkommen Krishna bewusst zu werden. Patita Pavana, Krishna hat alles für dich gegeben. Elvis, alles ist da. Sozusagen für diesen Zweck. Ich finde, wir sollten einmal meditieren in unserem Leben, wo wir unsere Möglichkeiten sehen, Krishna bewusst zu werden. Dass wir uns auf diese fixieren. Ich zum Beispiel weiß, ich habe einen spirituellen Meister, der ein Uttama Adhikari ist, also Prabhupada. Das ist eine unglaubliche Möglichkeit. Ich bin eingeweiht von Prabhupada, stelle ich das mal vor. Sogar zweimal. Und dann ist noch die Möglichkeit, ja, ich habe eine menschliche Intelligenz, ich kann die Schriften studieren, unglaublich. Ja, unglaubliches Prärogativ, also viele Leute jetzt sind nicht dabei, die Ishopanishad oder irgendeine heilige Schrift zu studieren, sondern die Bildzeitung. In Schweizerdeutsch der Blick, das ist das Äquivalent, genauso anspruchslos. Man muss sehen, wo sind meine Möglichkeiten und die voll und ganz ausnutzen.
In dem Zusammenhang auch meine Frage, inwieweit hängt denn der spirituelle Fortschritt, kann man denn, also wo sind die eigenen Bemühungen, inwieweit ist es dann die Barmherzigkeit,
für unseren spirituellen Fortschritt sind zwei Dinge nötig. Da hat jemand gekippelt. Ich bin schon letzte Nacht gut. Zwei Dinge sind nötig. Zum einen die Bemühung und zu einem weitaus größeren Teil die Barmherzigkeit. In dem Lila, dem Damodar-Lila, versuchte Mutter Yashoda, Krishna zu binden, der sie nahm erst ein Seil, dann band sie ein weiteres Seil dran, dann ein drittes, aber immer musste sie feststellen, dass die Seile noch zwei Finger breit zu kurz waren. Ganz gleich, wie viele Seile sie bekam sie. Er hatte so viele Seile, dass sie mehrfach ein großes Fußballfeld damit umwickeln konnte. Mehrfach. Aber trotzdem blieben immer noch zwei Finger breit übrig. Sie konnte es nicht um Krishna bringen. Und diese zwei Finger breit bedeuten etwas. Die Anstrengung, die eigene Bemühung und die Barmherzigkeit. Diese beiden Dinge müssen zusammenkommen. Unsere Bemühung und die Barmherzigkeit. Und Krishna gab ihr dann die Barmherzigkeit und dann wurde er gebunden. Ne? So, wir müssen uns aber dabei bewusst sein, dass unsere Bemühungen immer recht bedingt sein können. Bedingt. Ziemlich bedingt. Lasst uns also uns bemühen, so gut wie wir können. Dann wird Krishna uns abholen. Das ist so, so tröstlich aus Saranandi. Zum Beispiel machst du feststellen, meine Bemühung kann nicht so groß sein, wie die Bemühung von einem anderen Devotee. Wissen, du stellst es objektiv fest. Aber das macht ja überhaupt nichts, wenn du dich entsprechend dem, was dir gegeben ist, bemühst, wird Krishna macht so und so bei jedem den größten Teil, nämlich durch seine Barmherzigkeit. Aber ich habe da noch Raymond.
Ich habe vor kurzem gefragt, wie spirituelle Meister leben wie spirituelle Meister ist. Man in diesem Leben nicht zurückgehen kann, wie man den dann im nächsten Leben so begegnen kann. Und die Antwort war dann durch einen Repräsentanten. Und worin besteht jetzt der Unterschied? Was bedeutet das für die Beziehung? Wo sind halt die Unterschiede? Oder sind wir vielleicht gar nicht so qualifiziert oder ist es nicht angemessen, dass wir darüber fahren?
Die Frage ist, wie begegnet uns unser spiritueller Meister im nächsten Leben, wenn wir es nicht schaffen sollten? Und eine Antwort, die Raymond gehört hatte, war durch einen Repräsentanten. Jetzt stellst du dir die Frage, wenn ich das richtig sehe, wie sieht dann unsere Beziehung zu dem aus? Srila Prabhupada spricht von dem spirituellen Meister in seinem Vortrag der universale Lehrer auf eine ganz interessante Art und Weise, die ein Schlüssel bildet für dieses Verständnis. Er sagt, dass es eigentlich nur einen spirituellen Meister gibt, der uns in einer unzähligen, der in verschiedenen Formen uns gegenübertritt. Und ich habe einmal ein gutes Beispiel davon gehört. Und das Beispiel ist, es gibt eigentlich nur eine Medizin, sagen wir. Was gibt es für gute Medizin? Sagen wir eine Verdauungsmedizin.
Was? Ingwer.
Was? Ingwer. Ingwer, ja. Es gibt Ingwer. Ingwerpulver. Das kommt aber in unzählig vielen Kapseln. Es gibt so, ich glaube, Ingwerpulver könnte man in Kapseln hineinfüllen. Nicht? So, das Ingwerpulver ist das gleiche, die Kapseln mögen verschieden sein. Es gibt vielleicht welche, die rötlich gefärbt sind, welche, die bläulich gefärbt sind, jetzt nur als Beispiel. Nicht? So kommt eigentlich das virtuelle Meister, der ein Repräsentant Krishnas ist und uns das vedische Wissen repräsentiert, ist es einer in dieser Funktion. Nur ist natürlich die Persönlichkeit des virtuellen Meisters verschieden. So bitte, also habe ich das oft erklärt. Ich finde, es ist auch wichtig in unserer Bewegung, wo wir doch einige spirituelle Meister haben, ich glaube schon über 50, zu sehen, in einer gewissen Hinsicht sind sie eins, insofern, als dass sie das spirituelle Wissen wiederholen, was in den Heiligen Schriften gegeben wird. Natürlich ist dann auch noch eine besondere Persönlichkeit da. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich der eine spirituelle Meister doch in vielen von dem anderen unterscheidet. Vielleicht in der Art, wie er es präsentiert, aber das Wissen ist das gleiche. Also nun möchte ich euch aber inspirieren, nicht eine unpersönliche Lebensauffassung von euren spirituellen Meistern anzunehmen. Das ist nicht, was gewünscht ist. Und es wird von dem Aspekt gesprochen, dass er Krishna repräsentiert, das heißt das vedische Wissen. Björn? Entschuldigung mal. Björn oder Jörn? Ah ja. Entschuldigung, ich sage immer Björn. Ja. Ja, sie werfen unterschiedliche Aspekte auf ein verschiedenes Thema. Aber sie
repräsentieren die höchste absolute Wahrheit, sonst wären sie keine richtigen Spiritual Meister. Da gibt es so viele Aspekte in Krishna. Also, wenn du von einem Blickwinkel guckst, Krishna hat zum Beispiel 4 Arten von verschiedenen Persönlichkeiten. Eine, da ist er sehr Wächter, die Füße von allen Anwesenden, die ins Rajasuya-Opfer kommen. Der andere Aspekt ist, da vernichtet er die Dämonen und rühmt sich. Du kleine Schlange, Pondraka, ich werde dich jetzt gleich ins Haus des Todes schicken. Wieder ein anderer, der Divo Lalita Aspekt, nicht? Da tanzt er mit den Gopis im Wald von Vrindavan. Das sind verschiedene Aspekte. Ja. Ich weiß, was ich da eben gesagt habe, ist etwas, wo man viel drüber nachdenken muss. Das ist mir schon klar. Ich will nicht sagen, dass die spirituellen Meister eins sind. Aber es gibt so etwas, dass in dem Fall, in der Funktion, wo sie das Wissen geben, da repräsentieren sie die höchste Persönlichkeit Gottes. Deswegen sagt Prabhupada, man kann gar nicht sagen, hier ist mein spiritueller Meister und da ist dein spiritueller Meister. Es gibt nur einen spirituellen Meister.
Du hast ja vorhin über das Karma gesprochen und es wird ja auch gesagt, dass der spirituelle Meister die Sündhaftprojekt so von seinen eingeweihten Schülern, dass er die praktisch bekommt er jetzt auch ihr positives Karma, wenn sie irgendwas Gutes machen.
Ein Lotto gewinnen, der Anteil von einem Lotto gewinnen. Das kommt darauf an, ob sie das abgeben. Nein, aber seine Frage ist wesentlich tiefer als. Ja, der spirituelle Meister hat große Freude, wenn der Schüler durch einen Fortschritt macht. Und, ja, das ist auch. Ist nicht ganz so, dass der spirituelle Meister das Karma aufbrennt und sozusagen es ist eigentlich Krishna, und weil der spirituelle Meister mit Krishna verbunden ist, geht das in gewisser Weise durch ihn. Nur Krishna hat die Macht, Karma zu beenden. Das wird als eines der Eigenschaften Gottes, als Krishna zur Gurukul seines spirituellen Meisters ging, Sandipani Muni, kam danach der Zeitpunkt, wo er den Guru Dakshin geben wollte. Wenn man von seinem spirituellen Meister das lernt, gibt man ihm ein Dakshin, eine Art von Spende. Nicht? Und er fragte Sandipani Muni, was möchtest du von mir? Und Sandipani Muni sagt, du bist der höchstpersönliche Gott. Ich möchte etwas ganz Außergewöhnliches von dir. Ich möchte, dass du meinen toten Sohn aus dem Königreich des Todes zurückbringst. Und Krishna tat das. Er ging zu Yamapuri, heißt es. Also klingt schon wie Yamapuri. Nicht Yamapuri. Dem Königreich Yamarajas, und ging dorthin und brachte dann den verstorbenen Sohn zurück. Was Krishna mit dieser Tat tat, war, das Gesetz des Karmas total zu durchbrechen. Das kann nur Krishna. Denn Krishna ist der Geber von Karma. Also sagen wir mal, ich meine, der Geber des Karma-Gesetzes, so meine ich, und er ist in der Lage zu sagen, stopp. Karma ist hier, soll hier gestoppt werden. Kann nur Krishna, kann nicht. Der spirituelle Meister als ein Repräsentant Krishnas hilft dabei, aber es ist letztendlich Krishna. Deswegen hat Prabhupada einmal ein Beispiel gegeben. Er sagt, dass das sehr wichtig ist für den spirituellen Meister, eine tiefe Verbindung mit Krishna zu haben. Denn sonst werden die karmischen Reaktionen, die durch seine Schüler auf ihn zukommen, den spirituellen Meister in große Schwierigkeiten bringen. Er sagte, das ist wie ein Feuer. Wenn in das Feuer viel nasses Holz geworfen wird, erlischt es eines Tages. Wenn es aber ein sehr starkes Feuer ist, wie gestern, wo hatten wir ein ziemlich starkes Feuer, ist euch das aufgefallen? Also es hatte hin und wieder doch ganz schön gezischt, weil doch von den Regenschirmen noch einiges an Wasser in die Flammen hineinging, aber das Feuer war stark genug und konnte das verbrennen. Gut. Dann haben wir jetzt 8:45. Danke für euer Interesse, was ihr diesen Themen gegeben habt. Morgen geht es weiter mit Mantra 3. Freue mich schon wahnsinnig. Also wahnsinnig, das ist übertrieben, aber ich bin schon sehr gespannt auf diesen Schloka. Ich werde nämlich, ich studiere die Verse immer erst durch, bevor ich dann über sie spreche. Shri Upanishad ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Padayatra ki jai, Gaur Premanandi Arya Gaur.
Divine Grace Sila Satyananda Maharaj ki jai.